Danke für die Einladung, in diesem Forum sprechen zu dürfen. Wir gehen jetzt durchs Reich der wilden Kinder durch. Machen Sie mit mir den Streifzug bitte mit. Man hat sich vor einigen Jahren geeinigt, weltweit nicht Kinderrheuma als solches zu sagen, sondern juvenil heißt Beginn unter 16 Jahren, idiopathisch kein Keim bekannt und Arthritis, also eine gelenkzerstörende Arthritis von mindestens 6 Wochen Dauer, dran denken. Nach 3 Monaten wissen wir es meistens und die Kinder, die sagen halt nicht, was weh tut, man muss sie ausziehen, man muss dorthin greifen. Ist es ein Knochenschmerz, symmetrisch Wachstumsschmerz oder ist das Gelenk überwärmt? Dann hat es mit Wachstumsschmerz nichts zu tun, wenn das rechte Knie etwas geschwollen und überwärmt ist. Es muss auch gar nicht so auf den ersten Blick geschwollen sein. Das Kindergartenkind lässt sich herumtragen und das alleine ist schon sehr verdächtig. Es weint in der Nacht und jeder sagt zuerst einmal Wachstumsschmerzen. Aber da fängt halt die Uhr schon zum Ticken an. Und wenn die dann nach 3 Monaten sozusagen nach Beginn der Beschwerden kommen, dann ist meistens eh schon alles eindeutig und klar und dann brauchen sie eine gescheite Therapie. Gut, die Schmerzäußerung ist nonverbal und es gibt auch Kinder, deren Gelenke in die, das werden Sie auch kennen, in die Schonstellung gehen, unterhalb der Schmerzschwelle, würde man gar nicht glauben. Aber das gibt's. Und das heißt weltweit, egal ob in China, Amerika oder Frankreich, juvenile idiopathische Arthritis, jeder weiß, wovon man spricht. Gut, es könnte noch nach 6 Wochen eine Borrelienarthritis auch sein. Also es ist kein Fehler, 2-mal Antibiotika hintereinander jeweils 3 Wochen zu geben. Allerdings grenzwertig hohe Borrelienantikörper können Sie wegwischen. Dann ist es nie eine Borrelienarthritis. Die Plasmazellen toben sich im Gelenk aus und schütten Massen an Antikörpern in das Serum. Das ist dann messbar und dann muss man es ernst nehmen. Sonst eher nicht, weil 8% aller Österreicher sind ja positiv. Nun, da sehen Sie sofort, dass dieses Gelenk geschwollen ist. Sie sehen, ein Arthritis-Kardinalzeichen fehlt völlig. Das ist die Rötung. Also akut Rötung, Tag 1, hohe Senkung, eitrig oder rheumatisches Fieber ist gleich Poststreptokokkenfieber, eine reaktive Erkrankung ans Herz denken. Den Gelenken, das tut zwar weh, aber die macht dann keine Schädigung. Wie viele Kinder sind betroffen? 1 bis 2 auf 1000 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Alter. Erleiden diese Erkrankungen eher noch frischere Erguss, da sehen Sie die Neutrophilen, das schaut aus wie eitrig, es wächst aber nichts. Es wächst kein Keim, auch in der Kultur nicht, in der Grammfärbung nicht, in der PCR nicht und im Ultraschall sieht man die Verdickung der Synovia und oft beeindruckende Zotten, sodass Orthopäden manchmal an eine semimaligne Erkrankung denken und dann im Zweifel eine Biopsie machen. Eine Synovektomie ist völlig obsolet, dank des Erfolges der konservativen Therapie geworden. Nun, das ist in Deutschland, dass die Hälfte der Kinder relativ rasch einen erreichen, der sich mit der Erkrankung und der Therapie dieser Erkrankung gut auskennt, eine Ergotherapie, eine Physiotherapie hat, eine Psychologin, einen Augenarzt, das sind alles die wichtigen Dinge. Und die Hälfte aller Kinder kommt halt immer noch sehr spät zur Diagnose. Und selbst wenn sie jetzt familiär gehäuft auftritt, also ich habe eine Familie mit alle 3 Kinder haben, echt, Polyarthritis, die Mutter auch, dann sind es ganz selten nur ein Defekt am Gen für, weiß ich nicht, TNF-Rezeptor 1, aber auch hier ist es eher ein Potpourri verschiedener Fehler und Probleme. Und dieses Potpourri verschiedener Probleme führt einerseits zum Rheuma und auf der anderen Seite führt es auch zu einer erhöhten Lymphomwahrscheinlichkeit bei Kindern mit Rheuma noch vor der Methotrexat- und vor der Biologika-Ära. Das hat eine amerikanische Meta-Analyse gezeigt. Das ist ein fehlerhaftes Abwehrsystem. Da haben wir mehr Fehler drin, auch eine höhere Anzahl an Allergien als in der Normalbevölkerung. Nun, die Polyarthritis beim Erwachsenen kennen Sie das ja. Die typische ist Rheumafaktor positiv. Wenn ein Kind einen Rheumafaktor positiv hat, dann ist das ein Infekt. 3 Monate später ist er negativ. Erst das 13-, 14-, 15-jährige Kind hat vielleicht einmal ausgerissenerweise die Rheumafaktor-positive, seropositive Polyarthritis. Alle anderen Polyarthritiden beginnen im 2. Lebensjahr, 14., 12., 10. Lebensjahr, sind in der Regel Rheumafaktor-negativ, also seronegativ. Auch das Anti-CCP spielt bei Kindern fast nie eine Rolle. Selbst wenn man danach schaut, haben Sie ein kleines Kind, ein Kindergartenkind, wenige, heißt Oligo, großer Gelenk, es kann auch nur ein Gelenk sein, sofort ans Auge denken, sofort eine Spaltlampenuntersuchung machen. Etwa 30% all dieser Kinder, hoch anapositiv, bekommen eine Uveitis chronisch ganz langsam über die Augen nach hinten sich verbreitend und können dann erblinden. Die gehören am Anfang gleich erwischt und sofort gut behandelt. Und wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Uveitis-Ambulanz, wo wir die Kinder mit Gelenkerkrankung und ohne Gelenkerkrankung, die Kinder mit Uveitis, wenn nichts infektiologisch gefunden wurde, autoimmunologisch einer Rheumatherapie zuziehen. Das ist die einzige bubenwendige Form, also Mädchen haben oft ein Pech, also Mädchen sind deutlich häufiger rheumakrank als Burschen. Und das ist die einzig bubenwendige Form, beginnt über 7-8 Jahren Alter, Wirbelsäulenschmerzen, Spondylarthropathie vielleicht, Sehnenschmerzen, eher dezente Gelenkbeteiligung. Und diese Uveitis ist in der Regel, kann zwar chronisch sein, ist aber in der Regel eine akute Uveitis. Die Kinder sind oft B27, HLA B27 positiv und erkranken möglicherweise später an einem Morbus Crohn oder haben in der Familie selber Hinweis auf Morbus Crohn oder Reiter-Syndrom und Ähnliches. Sie sehen hier die Verziehungen durch Synechien, Verwachsungen, der Augenarzt versucht es zu sprengen. Das ist also eine Komplikation einer Uveitis anterior, wie wir sie nicht selten leider vorfinden müssen. Also der Augenarzt versucht es zu sprengen und die Inflammation topisch zu behandeln und wendet sich an uns zu einer systemischen Rheumatherapie, wenn er zu lange Cortison braucht oder das Ausmaß der Entzündung zu groß ist und eine Panuveitis da ist und hinten die Retina massiv betroffen ist zum Beispiel. Und Sie sehen da die Spaltlampe. Das ist nicht lustig für einen Augenarzt, ein dreijähriges Kind eine Spaltlampenuntersuchung zu machen. Er braucht wirklich ordentlich Erfahrung damit, weil das Kind fixiert nicht. Das heißt, er muss mit wenig Blicken sofort sehen, dass an Entzündungszellen oder nicht. Das ist also nicht so einfach. Und dann schreibt ihm irgendein Rheumamensch wie ich hin, bitte alle 6 Wochen die ersten 2 Jahre. Dann freut er sich besonders. Gut, und das ist eine sogenannte Daktylitis, eine Entzündung im Strahl, nicht nur der Gelenke, sondern auch der umgebenden Strukturen, der Unterhaut, der Sehnen. Und das weist auf eine Psoriasis-Arthritis. Die Psoriasis der Haut kommt meist erst später nach. Und die häufigste Kombination einer Psoriasis-Arthritis beim Kind ist eine Daktylitis, wie auf diesem Bild, und ein Verwandter ersten Grades mit Schuppenflechte. Die Therapie ist eh überall gleich. Ja? Man ist nur da oder dort ein bisschen schneller mit einem Biologikum im Kindesalter. Aber im Prinzip geht nichts ohne Beginn mit Methotrexat. Da haben Sie jetzt alles gehört, jetzt können Sie eigentlich schon wieder gehen. Das Methotrexat hat, wie Sie gehört haben, seit der Mitte der 90er Jahre eine sehr gute Datenlage, auch bei Kindern. Da gibt es in Europa die Printo, eine Studienzentrale. Wir dürfen auch bei manchen Studien mitmachen. Und seither haben wir endlich ein Rüstzeug, Phase 3 kontrolliert, Studien gesichert für Kinder, zur Verfügung mit wirksamen Therapien und nicht irgendeine Therapie, die nichts wirkt, wie in den 90er Jahren. Gut, und das ist das typische Befallsmuster der Polyarthritis. Sie sehen Handgelenk, wie abgesunken das da ist, auch hier. Die MCP ist massiv geschwollen, die proximalen Interphalangialgelenke, das Interphalangialgelenk und die Distalen sind meist, nicht immer, aber meistens ausgespart, klinisch ausgespart von der Entzündung. Nun, und wenn es so Jahre dahin geht, wenn Sie ein Röntgen am Anfang machen, sieht man fast nie was, aber nach 6 bis 8 Jahren schlechter Therapie sieht man dann, wie diese Handwurzelknochen alle zusammen sind. Dann, Sie sehen lytische Veränderungen an den Knochen, überall an den angrenzenden. Und das ist also ein schlecht laufender oder schlecht therapierter kindlicher Rheumapatient. Die Einteilung, die international nach dieser Second Revision in Edmonton geht, das hat die ILA gemacht. Systemisch heißt, Sie kennen den Morbus Still. Verläuft via Sepsis, Riesensenkung, Riesen-CAB, Exanthem, 40 Fieber ein-, zweimal am Tag, Entzündungsanämie, der wird inappetent, schwer krank, typisch wäre ein lachsfarbenes Exanthem, muss aber auch nicht lachsfarben sein, kann auch anders sein. Und das Gefährlichste ist der Perikarderguss, den man mit Cortison wegschießen kann oder man muss ihn punktieren. Also Serositis, Perikarderguss, Pleuraguss, Aszites, Lymphadenopathie sehr oft, reaktive Lymphknoten. Die Milz ist meistens größer, als es dem Alter entspricht, auch wenn sie nicht palpabel ist. Das ist also der Morbus Still und die Entwicklung der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts ist, dass man vom Cortison wegkommt, wenn man Interleukin 1 und Interleukin 6 hemmt. Das heißt, es ist die erste chronische Erkrankung bei Kindern, die wirksam vom Cortison wegkommt. Das gibt es in anderen Entitäten leider nicht so gut. Ja, bei der Dermatomyositis machen Immunglobuline viel, Methotrexat viel, am Anfang Cortisonstöße geben und dann kommt man doch vom Cortison auch besser weg, als man früher weggekommen ist. Oligoarthritis anab-hoch positiv, da haben Sie was zu messen, das ist sinnvoll, hoch, titrig, anab-positiv, groß, hohes Risiko für Uveitis, gibt es in einer persistierenden Form, der hat seine 2, 3 Gelenke, die bleiben ihm, oder in einer extended Form in den ersten 6 Monaten kommen vielleicht 2 kleine Fingergelenke dazu, heißt extended, hat man früher gesagt, schlechtere Prognose, mit der heutigen Therapie stimmt das nicht mehr. Rheumafaktor negative Polyarthritis, selten die positive. Die Psoriasis-Arthritis haben wir schon erwähnt und dann gibt es etwas, das betrifft eben mehr die Sehnen, B27 positiv, wenig die Gelenke, die Wirbelsäule, manche werden ein Bechterew und das sind also diese männlich betonten Formen und passt es nicht in eine Kategorie, das klinische Erscheinungsbild oder es passt in zwei Kategorien hinein, dann sagen wir undifferenzierte Arthritis, das sind etwa ein Fünftel aller Rheumapatienten. Also für etwa ein Fünftel aller Rheumapatienten ist diese Kategorisierung nicht gut genug. Da müssen wir uns noch mehr einfallen lassen, aber es ist trotzdem das Beste, was wir je hatten. Nun, Sie können in der Ordi anfangen, NSAR nicht bei Schmerzen, sondern kontinuierlich. Langer Gelenkschmerz, egal welcher Ursache, darf zweimal am Tag gut behandelt werden. Die Nummer 1 ist Naproxen weltweit, 10 Milligramm pro Kilo in der Früh, 5 Milligramm pro Kilo am Abend. Wenn es zu sehr auf den Magen geht, ist der COX-2-Hemmer auch für Kinder zugelassen, der hier etabliert ist, das Meloxicam, das kennen Sie alles aus der Erwachsenenmedizin. Und Coolpacks auf überwärmte Gelenke, der Topfenfleck der Oma hilft auch, er wird dann nur bröckelig und stinkt und er hilft nicht, weil Topfen so gesund ist, sondern weil Wärme entzogen wird. Und deswegen ist es kein Unsinn, das aufzutragen. Coolpacks sind aber hygienischer und die werden im normalen Kühlschrank gelagert und nicht im Eisfach. Und für die Polyarthritis gibt es Erbsen, Linsen und so weiter, die passen sich schön an die Gelenke an und kühlen dann dort, das ist auch ein sehr gutes Mittel. Alle diese Schmerztherapien, Coolpacks und so weiter, Ernährungsumstellung schafft Schmerzmittel vielleicht zu sparen in einer Gruppe, die darauf anspricht, die anderen können sich zu Tode hungern und haben genau denselben Schmerz. Die sprechen darauf nicht an, auf Ernährungsumstellungen und haben keinen Einfluss auf Knorpelknochenabbau. Und erst mit Mitte der 90er Jahre mit Methotrexat, das war der Durchbruch für Kinder, und früher haben wir gesagt, 20% laufen nicht gut genug, die kriegen halt ein Biologikum. Heute bekommt jedes zweite Kind ein Biologikum in einer modernen Kinderrheuma-Ambulanz. Denn das Ziel ist, wie auch vorher bei Erwachsenen gesagt, eine komplette klinische Entzündungsfreiheit aller Gelenke. Gut, wenn Gelenke aus der Reihe tanzen unter einer gewissen Therapie, Cortison intraartikulär ist sehr gut. Wir haben das Betamethason vor allem verwendet, weil es das antiinflammatorischste ist und haben genauso gute Ergebnisse damit retrospektiv wie die Platzhirschen, die Kristalloiden. Man kann grob sagen, 42,6% aller injizierten Gelenke blieben in Remission mehr als 2 Jahre nach dem intraartikulären Betamethason. Und wie international bekannt, laufen injizierte Kniegelenke am allerbesten. Methotrexater können es Bücher lesen, ich will Ihnen das gar nicht jetzt erklären, es gibt verschiedene Mechanismen, warum das wirkt bei der juvenilen idiopathischen Arthritis. Anders als bei Erwachsenen stoppen wir bei 20 Milligramm absolut und geben eher nicht 25 oder 30 Milligramm absolut. Da gibt es eine Studie, die hat gezeigt, mehr Toxizität und nicht mehr Wirkung und deswegen macht ganz Europa das bei Kindern zumindest nicht. Man kann das oral geben und das beginnt man auch. Die kleinen Kinder essen es wie die Zuckerln, die Jugendlichen, denen kann schwindelig sein, übel, vom Bauch, vom Kopf, da muss man halt andere Therapien dazugeben. Oder subkutan initiieren, das weicht den Magen aus, aber es gibt auch bei der subkutanen Gabe manchmal gastrale Unverträglichkeiten. Gut, also jede Menge verschiedene antiinflammatorische Wirksamkeiten des Methotrexat. Und dann hat jemand das Etanercept als Phase-3-Studie erprobt im Jahr 2000, also zwei verschiedene Gruppen, die Amerikaner und die Europäer, und haben festgestellt, dass das Etanercept, das ist kein Antikörper, deswegen muss man auch zweimal in der Woche spritzen oder einmal die doppelte Dosis. Die Relapse-Rate bei den Kindern, die auf Methotrexat nicht gut genug angesprochen haben, deutlich reduziert. Das war also das erste bei Kindern zugelassene TNF-inhibierende Medikament. Wir kennen also seit dem Jahr 2000 diesen Inhibitor. Ich gebe ihn sehr gern bei Kindergartenkindern, weil die ja sowieso im ersten Kindergartenjahr 6 bis 8 mal 40 fiebern können. Dann gebe ich nicht so gern einen Antikörper. Und wenn man die Studien anschaut, sind auch sehr, sehr wenige Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in diesen Studien inkludiert, die dann zur Zulassung fürs Alter über 2 Jahren Alter bis hinauf 16 geführt haben. Gut, und in dem Register sieht man, was ist jetzt, die Rheumatherapie ist ganz einfach geworden, zu Beginn des Biologikums, Etanercept-Register, haben alle ein NSAR gekriegt, Methotrexat bekommen, die schwereren, niedrig dosiertes Prednisolon, 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Kilogramm einmal morgens, und alles andere hat sich ausgelaufen und wird nicht mehr verabreicht. Das Sulfasalazin vielleicht gelegentlich, ich schreibe es eigentlich niemals auf, weil das sind 3 Mal pro Tag eine Tablette, 30% bricht ab wegen Magenproblemen. Und ob es wirklich so großartig bei der Spondylarthropathie der Kinder wirkt, weiß ich nicht. Lustigerweise scheint das Methotrexat anders als bei Erwachsenen hier auch eigentlich besser zu wirken, als es bei Erwachsenen rauskommt. Eine echte Studie dazu gibt es aber nicht. Na gut. Die grüne, die kommt da nicht so gut raus, die grünen Linien heißen Erreichen einer inaktiven Erkrankung, und erreichen eine Remission mit Medikamenten und inaktiv erkrankt sind die Raten höher, wenn man früher ein Biologikum gibt, als wenn man später gibt. Das sind die blauen Linien. Die Lymphomwahrscheinlichkeit ist in diesem Register nicht angestiegen bei Kindern mit Rheuma, und Kinder mit Rheuma vertragen im Gegensatz zu Kindern mit Morbus Crohn die Biologika sehr gut. Sie haben, wenn Sie so wollen, nicht eine zusätzliche Infektionswiese auch noch im Darm, mit der Sie rechnen müssen, leider, sondern Sie haben halt die Inflammation in den Gelenken, die Sie gefahrloser runterkriegen können. Gut, das heißt Methotrexat-Versager, die dann Embrel, Etanercept bekommen, und trotzdem sind die Inaktivitäts- und Remissionsraten nicht so schlecht. Bei der Systemarthritis wirkt das Etanercept nicht wirklich. Da geben wir jetzt etwas gegen IL-1 und IL-6. Und wir haben selber gesehen, bei denen, die Methotrexat-Versager waren, das ist die Zahl der Gelenke bei Diagnose, dass die maximal aufgetretene Zahl der inflammierten Gelenke während des Verlaufs, 5 bis 25, das unter Methotrexat von denen, wo wir nicht zufrieden waren mit dem Erfolg, und das unter Embrel zusätzlich, und die gehen mit 0 bis 2 betroffenen Gelenke in die Schule, dürfen nach einer gewissen Zeit am Turnunterricht wieder teilnehmen, haben eine ganz andere Lebensqualität als 20 Jahre zuvor, wo man schon von der Weite gesehen hat, dass das arme Kinder sind, die in die Verkrüppelungsstellung sich bewegen, und das gibt es heute kaum noch. Ja, Sie werden nachher gegen Ende dann noch ein sehr beeindruckendes Tier sehen. Das ist ein TNF-Antikörper, den Sie alle kennen. Damals hat man noch juvenile rheumatoide Arthritis gesagt. Und das war die Zulassungsstudie. Und dieses Medikament ist arm. Die Firma hat sich zwar gekümmert, eine gute Kinderstudie zu machen. Es gibt nur fast keinen Markt. Warum? Das muss man intravenös geben. Wirkt auch, Sie wissen es, bei den Erwachsenen nach einem halben Jahr ähnlich und nach einem Jahr mit ein bisschen plus minus, was ich da von den Säulen immer bei so Vorträgen höre. Allerdings, es hat keinen Markt, weil die Kinder auf Methotrexat und TNF-Hemmung so gut ansprechen. Und bei der Systemarthritis auch nicht, weil die so gut auf Methotrexat plus IL-1 und IL-6-Hemmung ansprechen. Das heißt, immer Pech gehabt. Brav, eine tolle Phase-3-Studie gemacht, sehr gute Wirksamkeit, aber kein Markt dafür. Und für ältere Kinder ist es mir schon gelungen, dass ich es auch subkutan verschreibe, weil es ja bei Erwachsenen subkutan zugelassen ist. Und die Systemarthritis beginnt im Kindesalter, vor allem kleine Kinder unter 5 Jahren Alter, wie eine Sepsis. Sie spritzen dort 3 Tage Bakterizide, Antibiotika hinein, und das Kind verfällt vor ihnen von einem Tag auf den anderen und sagt, dann machen wir mal Cortison, zack, das Kind steht auf, wird appetent und es geht ihm gut. Wenn es dann aber das Cortison nicht weiterführen, geht es ihm schlecht, und die kumulieren jede Menge Corticosteroid-Nebenwirkungen. Zumindest im früheren Leben war das so. Die können so fiebern, 40, einmal, zweimal am Tag. Manchmal sieht man den Ausschlag nur im Fieberschub und nicht außerhalb des Fiebers. Manchmal ist er fixierter. Das ist das sogenannte typische urtikarielle Exanthem. Kann aber auch so aussehen, und der lebensbedrohliche Perikarderguss. Nun, wir haben also eine deutliche Erweiterung unseres therapeutischen Arsenals, und da ist ein IL-1-Rezeptor-Antagonist, den man subkutan verabreichen kann, und da führt es wie Cortison sofort innerhalb von 1-2 Tagen zum Entfiebern, zur Besserung der Leukozytose, zur Normalisierung der reaktiv erhöhten Blättchenzahl, über eine gewisse Zeit zur Verbesserung der Senkung, das hängt nach. Die Parameter, die wir messen können neben dem Blutbild, sind das CRP, das Interleukin-6 und das Serum Amyloid A. Das sehen Sie noch, wenn es CRP normal ist, manchmal Erhöhungen, die Sie dann auch wegtherapieren. Hämoglobin bessert sich, normalisiert sich, die Entzündungsanämie verschwindet. Die Frage wird nur sein, wie lang in der Langzeitevaluierung die Gelenke profitieren, weil diese Form war zumindest früher, möglicherweise auch wegen des Cortison-Einsatzes, die Form mit der schlechtesten Gelenkprognose der kindlichen Rheumaformen. Es gibt einen Antikörper, der einmal pro Monat initiiert wird, das freut das Herz des Kinderarztes, einmal pro Monat subkutan, löst sich nur schlecht auf und ist sehr, sehr teuer, das muss anders werden. Gut, da haben wir selber mit teilnehmen können bei dieser Studie, die gezeigt hat, dass Canakinumab, ein IL-1-Beta-Antikörper, wirkt sofort ab der ersten Spritze, bessert alle Zeichen der Systemarthritis sofort. Und das Cortison lässt sich mit diesem Antikörper weniger Flares in der Gruppe gegenüber Placebo, und Cortison lässt sich gut reduzieren. Das war ein sehr vorsichtiges Reduktionsprotokoll, damit alle sehr streng evaluiert sind. Nur ganz langsam Cortison reduzieren. Wir machen das klinisch jetzt viel, viel schneller. Es gibt Kinder, die sind nach 2 Wochen völlig vom Cortison weg. Gut, dann gibt es einen IL-6-Rezeptor-Antikörper, Sie haben das vorher gehört, bei dieser Arteritis temporalis, der ist auch für die Systemarthritis, den Stil bei Kindern zugelassen und der ist auch für die Polyarthritis zugelassen, wenn sie nicht auf TNF-Hemmung gut geantwortet hat. Ist auch ein gutes Medikament, allerdings macht es in der zugelassenen Dosis bei 10% aller Kinder eine Granulozytopenie. Und bei einem Kind, bei dem ich es eingesetzt habe, war eine Agranulozytose von 4-5 Tagen und die war schon in der Sepsis. Also das war nicht so lustig. Also das, und außerdem gibt es einen anaphylaktischen Todesfall bei diesem Antikörper. Also das ist vielleicht alles zusammen ein bisschen nachteilig. Aber es gibt Patienten, die auf IL-1-Hemmung, es gibt Patienten, die auf IL-6-Hemmung ansprechen und es gibt Patienten, die ändern das im Verlauf ihrer Krankheit. So. Und wir haben sehr viel Erfahrung mit der IL-1 und IL-6-Hemmung. Das war ein Mädchen, die ein lebensbedrohliches Makrophagenaktivierungssyndrom mit damals konventioneller Zytostatika-Therapie überlebt hat, dann uns zugewiesen wurde. Wir haben IL-1-Hemmung aufgeschrieben, aber die Entzündung war nie beruhigt. Und dann haben wir gesagt, dann stellen wir halt auf einen IL-6-Rezeptor-Antikörper um und nehmen sie stationär auf zum intravenös verabreichten Antikörper, hängen die an die Sättigung, hat die 85-Sättigung. Frage die Mutter, wir waren die letzten 3 Monate so in der Schule, na, die ist immer ganz müde aufgewacht, hat sich zur Schule geschleppt. Also die hat eine pulmonale Erkrankung, die lebensbedrohlich war, die totale Lungenkapazität war nur noch 36%. Und dann hat sie gekriegt den Cyclophosphamid, eine Umstellung auf einen IL-6-Rezeptor, Antikörper, Corticosteroid, Stoßtherapie natürlich. Und jetzt ist es 6-7 Jahre später und sie lebt jetzt von einem erweiterten Intervall eines Tocilizumab sehr, sehr gut und hat inzwischen eine totale Lungenkapazität von 68%. Also doch eine gewisse Reserve aufgebaut für den Fall, dass sie einmal Pneumonie kriegt. Das ist nur so ein kleiner Schmankerl. Wir haben auch ein Kind, das im Alter von 2 Jahren an Still erkrankt ist und im Alter von 19 kommt man noch immer nicht von der Therapie weg. Der wäre früher auseinandergefallen vor Cortison-Nebenwirkungen und jetzt nimmt er heute sein IL-1-Hemopräparat und das spritzt er jeden dritten Tag und er hat keinerlei Entzündungsaktivität, nur absetzen konnte man es noch nie, weil 4, 5, 6 Wochen später ist dann die Krankheit wieder losgegangen. Der ist also jetzt schon erwachsen. Na gut, das wollte ich Ihnen nur als Schmankerl sagen. Familiäres Mittelmeerfieber kann ein Verschärferfaktor des Rheuma sein. Falls Sie mal türkische Patienten haben, kann das eine Rolle spielen. Und da habe ich so das eine und andere Zuckerl in der Rheumaambulanz, die schlechter laufen in der Therapie und auch ein Colchizin brauchen und eine Interleukin-1-Hemmung dann doch auch brauchen, um vom Cortison endlich wegzukommen. Also die können schlimm zu therapieren sein. Gut, dann und vielleicht für diejenigen, die sowas schon mal als Todesfall gesehen haben, Makrophagenaktivierungssyndrom, wir haben eine IL-1-Hemmung vorgezogen und es ist alles ohne Zytostatika gut gegangen. Also das gibt es auch jetzt vereinzelt in der Literatur. Zytokinhemmung bei Makrophagenaktivierungssyndrom kann Zytostatika, Etoposid, ist ja nicht schlampig, Cyclosporin A, Dexamethasonstöße und so weiter, kann das vielleicht ersparen. Gut, Sie sehen das Cushing-Syndrom und wie der Knabe wirklich ausschaut, wenn er statt Cortison eine IL-1-Hemmung hat. Die Augen darf ich Ihnen zeigen, das habe ich schriftlich in der Ambulanzkarte dieses Patienten. Also die Gelenkprognose bei der IL-1-Hemmung ist offen, das zeige ich Ihnen nur, es gibt viel 1a Phase 3 Standards, auch bei den Antikörpern. Wir befinden uns auf einem sehr guten zugelassenen Boden, wenn wir Biologika bei Kindern mit Rheuma einsetzen. Impfungen, alle Totimpfungen. Nicht warten auf irgendwelche Reduktionen, geben, geben und nochmals geben. Gerade die schwersten Rheumakinder zeigen Analysen, werden am wenigsten geimpft, weil sich der niedergelassene Arzt fürchtet. Mehr als die Eltern, lustigerweise. Also impfen, 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 Lebendimpfungen, nein. Mir wäre fast ein Kind aus Albanien, Methotrexat und nicht ausgereicht, ein kleines Kind, ein Kindergartenkind, Azathioprin dazu, weil es kein Biologikum dort gab, jetzt gibt es es, jetzt gibt es dort einen DNF-Antikörper und das Kind wäre fast an einer varicellinterstitiellen Pneumonie gestorben. Also Varicellen ist ein Faktor für immunsupprimierte Kinder, der durchaus gefährlich werden kann. Bitte, bitte alle Totimpfungen nach Impfplan, das ist auch international absolut weltweit so gültig geworden. Und selbst die Amerikaner haben Studien gemacht unter TNF-Antikörpern und Methotrexat, Masern, Mumps, Röteln, Varicellenimpfung, da gibt es einen Impfstoff in Deutschland mit diesen 4 Antigenen, sehr gutes Ansprechen, kein Problem. Ich habe es meiner Tochter auch bestellt, weil ich steche sie lieber nur einmal statt zweimal und dann noch einmal. Na gut. Also, dieses, die Lebendimpfungen können Sie mit dem betreuenden Arzt immer absprechen. Und eins ist jetzt aktuell, Sie werden als Rheumatologen sicher immer mehr ehemalige oder Sie bleiben ja JIA-Patienten, weil das ist ja Definition, bekommen. Die schütteln Ihnen kräftig die Hand, haben kein einziges geschwollenes Gelenk. Glauben Sie trotzdem den Worten, die im Arztbrief stehen und der Therapie, die dieses Kind vielleicht 8 Jahre hatte und jetzt ist es 5 Jahre in Remission. Und wenn wieder ein Schwung daherkommt, dann behandeln Sie ihn bitte aggressiv. Das ist die Bitte. Wir haben so einzelne Satelliten, zu denen wir ehemalige Kinder mit JIA im Erwachsenenalter sehr gerne schicken. Eins der Hauptprobleme der Kinder ist natürlich in der Erwachsenenmedizin, dass sie nicht nur einen Wechsel des Betreuungsteams haben, sondern aufgrund des Ausbildungsweges der Kollegen in der Erwachsenenmedizin sehen sie jede Woche oder jedes Mal, wenn es kommen, einen anderen Kollegen. Und bei uns sind es gewohnt, wir sind 2 Leute, eigentlich 2,5. Fragen Sie mich nicht, warum ich ein halb sage, aber es ist so. Und das kennen die seit 15 Jahren und dann sind sie alleingelassen, wenn sie Erwachsenenalter. Wir haben eine Psychologie, da haben wir angestellt eine Studienassistentin, die gleichzeitig Psychologin ist. Wir haben keine gehabt, das war ein wirklich toller Trick. Und profitieren die mit dem Psychologen gemeinsam außerhalb der Rheumaambulanz, setzen die sich zusammen, besprechen ihre Fähigkeiten, die Krankheit, die Medikamente, später mal die Schwangerschaft etc. und gehen ganz anders, mit einem ganz anderen Kostüm ins Erwachsenenalter, als es früher war. Das Wort Transition ist also ein ganz wichtiges Thema. Wie wird die weitere Betreuung von Kindern hier mit Rheuma, dort mit Stoffwechselerkrankungen vonstatten gehen? Umgang mit Erkrankung, mit Krankheit, Wissen über Medikamente, was passiert, wenn man es absetzt und welchen Beruf willst du wählen und wie geht es dir mit der Erkrankung? Und wir haben immer schon 24-jährige Kinder gehabt, die wir noch bei uns in der Rheumaambulanz betreut haben und 17-jährige, die schon längst auf eine Erwachsenen Einheit gehören, weil sie so reif und sind und mit ihrer Krankheit so gut umgehen können. Also 2017 zum Schluss im Vergleich zu früher 2002. Hier sehen Sie die verschiedenen Untertypen der juvenilen Arthritis und den Gelenkersatz als junger Erwachsener im Jahr 2002 erwachsen gewordener. Das heißt, die haben kein wesentliches Methotrexat gesehen und keine Biologikatherapie gesehen. Und sind dann so ausgestiegen, die Systemarthritis-Patienten, 75% Gelenkersatz im jungen Erwachsenenalter. Ja? Also das ist die Katastrophe, die Polyarthritiden, über 50% Gelenkersatz als junger Erwachsener. Und die Psoriasis-Arthritis am wenigsten und die Oligoarthritis, die immer so schubhaft verläuft, auch am wenigsten. Aber eigentlich sind das katastrophale Daten. Ne? Das ist weg. Es gibt den einen oder anderen Patienten, da frage ich mich, ob der überhaupt Rheuma hat oder nicht, eine ganz andere Erkrankung. Und natürlich gibt es ganz selten noch jemanden, der entweder viel zu spät diagnostiziert wird und daher laufen wir nur mehr nach, der mal schon mit kompletten Fehlstellungen daherkommt und alle Gelenke betroffen sind. Aber es ist durch die Aufmerksamkeit der Kollegenschaft unglaublich viel weitergegangen die letzten 20 Jahre. Wir bekommen die Kinder auch viel früher und können daher viel früher mit einer Entzündungshemmung einsetzen. Und die Prognose, die wir da haben vom Gelenkersatz, die gibt es nicht mehr. Also so wie zum Beispiel die Eradikation des Helicobacter pylori, die heute schon angesprochen wurde, haben auch den Rheumaorthopäden ein bisschen arbeitslos gemacht, was das betrifft. So, und eine deutsche Meta-Analyse zeigt, dass jetzt im Mittel 4 Jahre kranke Kinder in den letzten 10 Jahren deutlich weniger schwer krank sind als im Jahr 1998. Das kostet natürlich auch ein bisschen was pro Jahr. Im Jahr 2002 war 1/3 der jungen Erwachsenen mit aktiver JIA krankheitsbedingt für durchschnittlich 1 Monat pro Jahr fehlend im Job und 5% waren früh berentet, also nicht berufsfähig, nur wegen ihrer Erkrankung. Diese Zeiten sind Gott sei Dank weit vorbei. Nun, 2017, die Krankheitsaktivität ist massiv gesunken, die Zahl der entzündlichen Gelenke ebenso massiv gesunken. Die Berufsfähigkeit hat sich durch den Erfolg von Methotrexat und dann auch dem Biologika deutlich zum Besseren gewandelt. Die Patienten haben eine ganz andere Lebensqualität und es gibt einen Weg weg von Kortikosteroiden und von Zytostatika hin zu Zytokin-Antagonisten, noch einmal bei der Systemarthritis IL-1, IL-6 hemmen, beim Gelenkrheuma TNF hemmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.